das bequem für Sie so? Auf dem
so, also nochmals ganz, ganz herzlich willkommen alle miteinander. Ich möchte noch einmal sagen, letzten Sonntag oder letzten Donnerstag war Gita Jayanti, das erste Mal, wo Lord Krishna die Bhagavad Gita gesprochen hat. Das ist nicht richtig. Die Bhagavad Gita wurde, die wir kennen, wurde auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra gesprochen, vor 5000 Jahren. Aber davor wurde die Bhagavad Gita bereits zu Vivashvan, dem Sonnengott auf dem Sonnenplaneten von Krishna, erklärt. Und somit ist die Bhagavad Gita, wenn wir ihrem eigenen Zeugnis glauben können, weitaus älter als 5000 Jahre. Also es geht dann in die Millionen Jahre zurück. Die Bhagavad Gita ist ein ganz bedeutendes Lehrbuch der Menschheit. Und ich möchte heute ein bisschen über die Gita sprechen und die Lehren der Gita. Aber ich sehe so viele bekannte Gesichter. Und hier ist noch einer, unser Heinz, der noch gar keinen Platz gefunden hat. Man muss sich da einfach unkompliziert reindrängeln und den Nachbar ermutigend anlächeln, so dass er nicht protestiert, und dann findet man einen Platz. Ja. Das kennt man von indischen Zügen, die sind immer hoffnungslos voll, und wenn man dann noch einen Platz haben will, da muss man einfach nur so machen, so sagen, setzt man sich so ein bisschen auf die Kante der Sitzbank, und dann muss man so langsam so ein bisschen die Presslufthammer-Methode anwenden und sich ein bisschen Raum verschaffen. Und nebenbei gesagt, das machen ungefähr 20.000 Leute bei einer Zugfahrt. Also das wird sehr voll. Und insofern sind wir sehr gesegnet mit so einem, sagen wir mal, so einem großzügig geplanten Tempelgebäude mit so viel Platz noch. Also im Vergleich sind wir noch gar nicht voll. Gut. Die Bhagavad Gita ist ein bedeutendes Lehrbuch der Menschheit. Die Bhagavad Gita kann man dann so richtig genießen und erfahren, wenn man die Unterweisung der Bhagavad Gita anwendet. In den Upanishaden heißt es, dass man, wenn man spirituelles Wissen erfahren will, durch drei Schritte gehen muss. Shravana, Manaha und Nididhyasan. Shravana heißt, dass man hört. Manaha heißt, dass man darüber reflektiert. Und Nididhyasan heißt, dass man die Lehren zu einer Anwendung bringt und dann durch das angewandte Wissen eine praktische Erfahrung macht. Doch bei der Bhagavad Gita ist noch ein vierter Lernschritt empfohlen. Allein das Hören, Reflektieren und Praktizieren reicht noch nicht aus. Der vierte Lernschritt ist, man soll beten zu Krishna, dass er im Inneren des Herzens das Wissen der Bhagavad Gita offenbart. Die Bhagavad Gita wurde einem ganz besonderen historischen Anlass gesprochen, hier auf der Erde, nämlich kurz vor einer Schlacht, der Schlacht von Kurukshetra. Ganz kurz möchte ich erzählen, wie es dazu kam. Es war in gewisser Weise eine Art, man könnte sagen, Bruderkrieg. Eine Dynastie, die Kaurava, zerteilte sich in zwei befeindete Bruderlager. Das eine Lager behielt den Namen der Dynastie, die Kauravas nämlich, und das andere Lager wurde geleitet von den Söhnen des illustren Pandus, und das sind die Pandavas. Die fünf Pandava-Brüder, Yudhishthira, Bhima, Arjuna und die beiden Zwillinge, Nakula und Sahadev. durch ganz viele, wie soll man sich ausdrücken, politische Intrigen wurden die Pandava-Brüder um ihr rechtmäßiges Erbe gebracht und für 13 Jahre in die Verbannung geschickt. Nachdem sie nach 13 Jahren aus der ungerechten Verbannung wieder zurückkehrten, wollten sie, wie es die Art der Prinzen ist, ein bisschen Land haben, um dort ihre Kshatriya-Aufgaben zu erfüllen. Aber Duryodhana, der Leiter des anderen Bruderlagers, der Kauravas, sagte: Ich werde den Pandavas nicht so viel Land geben, wie man bekommt, wenn man eine Nadel in das Land sticht. Krishna, der Cousin der Pandavas, der erschien war in dem ganzen Geschehen, um Dharma, Rechtschaffenheit, wieder in einen richtigen Platz zu rücken, ging als Friedensbote der Pandavas zu den feindlichen Brüdern. Als Duryodhana erfuhr, dass Krishna kam, ließ er Herbergen auf Krishnas Weg errichten, sodass Krishna sich ausruhen konnte. Ihm wurde ein Luxuspalast in Hastinapur übergeben, sodass sich Krishna ausruhen konnte im Palast. Und es wurde von den besten Königen oder besten Köchen, wollte ich sagen, des Landes ein Empfangsessen für Krishna vorbereitet. Duryodhana machte all diese Arrangierung, um Krishna auf seine Seite zu ziehen und dazu zu bewegen, eben gegen die Pandavas zu intrigieren. Doch Krishna sagte: Die Pandavas sind meine Devotees. Wer sich gegen die Pandavas stellt, stellt sich auch gegen mich. In der großen Versammlung der Raj Sabha trat dann Krishna auf und sagte: Gebt den Pandavas ihr rechtmäßiges Erbe, gebt ihnen, und wenn ihr das nicht geben könnt, gebt ihnen ein bisschen Land, vielleicht nur 5 Dörfer, die sie regieren können. Aber wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr vernichtet werden. Duryodhana und die ganzen Kauravas lachten, denn sie hatten das gesamte militärische Potenzial der damaligen Zeit unter ihrer Kontrolle gebracht. Sie waren wohl gerüstet für einen eventuellen Protest der Pandavas gegen die Ungerechtheiten. Sie lachten nur. Und Duryodhana rief aus: Der Krishna setzt sich ein für die Pandavas. Nimm die gefangen. Und er schickte ein paar machtvolle Soldaten, die Krishna gefangen nehmen sollten. In dem Augenblick zeigte Krishna eine kleine Manifestation seiner Virat Rupa, seiner universalen Form. Und hier fängt das Ganze interessant zu werden. Krishna sprang aus dem menschlichen Rahmen in den übermenschlichen, in den göttlichen Rahmen. Er verließ die menschliche Ebene, auf der er wirkte, und zeigte seine Identität als die Persönlichkeit Gottes. Eine machtvolle Form manifestierte sich plötzlich, in der die Sonne und der Mond die Augenposition einnahmen. Tausende von Formen, also Händen waren um diese Form gegeben, und die einzelnen Planetensysteme bilden die einzelnen Ebenen dieser Form. Es war natürlich schwierig, so eine Form gefangen zu nehmen. Wo soll man die? Das die Handschellen anlegen, wenn da Tausende von Armen sind. Duryodhana war schon gut, sagte Duryodhana. Krishna kam dann wieder in die Form zurück, die menschenähnliche Form, und er sagte, gut, das Schicksal ist dann besiedelt, dann soll es eine Schlacht geben. Nun vor dem Beginn der Schlacht gab es einen wichtigen Zwischenfall. Arjuna, der General der Pandavas, kam auf das Schlachtfeld und sah, wie auf der anderen Seite Familienangehörige waren, Lehrer, und wurde von so viel Mitgefühl überwältigt, dass ihm der Bogen aus der Hand glitt, dass er sich weinend niedersetzte und Krishna mitteilte, ich kann nicht, ich kann doch nicht gegen meine Verwandten kämpfen. Lass die geldgierig und machtgierig sind, ihre die Ländereien haben und herrschen. Ich gehe in den Wald zu meditieren. Doch erstaunlicherweise war Krishna damit nicht einverstanden. Krishna sprach die Bhagavad Gita, und in der Bhagavad Gita sprach er Arjuna zunächst einmal darauf an, dass er seine Pflicht als Herrscher ausüben sollte und sich nicht dafür drücken könne. Er wies Arjuna auf viele spirituelle Themen hin, den Pfad des Karma-Yogas, den Pfad des Jnana-Yogas und schließlich den Pfad der Bhakti-Yoga, der ungeteilten Hingabe zu ihm, und sprach ein Werk kurz vor einer Schlacht, was die Menschheit inspiriert hat, über die Jahrtausende den Weg des spirituellen Lebens zu beschreiten. Hermann Hesse hat ein Gedicht über die Bhagavad Gita geschrieben, das ich zu gerne heute vortragen würde, aber ich habe das leider nicht mitgebracht. Es war ein Gedicht, was er zu Beginn des Zweiten Weltkrieges geschrieben hat, als die kriegerischen Auseinandersetzungen losgingen. Ein Gedicht, wo er seine ganzen Schmerzen und seine ganze Betroffenheit über diese Gewalttätigkeit, die im Menschen ruht, ausgedrückt hat und auch transzendiert hat. Er hat gesagt, auch die Gita wurde gesprochen vor einem Schlachtfeld, und die Lehre der Gita ist, dass alle Dinge vorübergehend sind, alle Erscheinungen, und dass sie somit Chimäre sind. Chimäre ist Hermann Hesses Ausdruck für Maya oder Illusion. Auch Krishna sagte zum Arjuna, es gibt keinen Tod. Du und alle, die hier versammelt sind, haben bereits ewig bestanden. Sie waren vor dieser Zeit dort. Sie bestehen jetzt in der Gegenwart und sie werden in der Zukunft, in den Millionen von Jahren, die noch kommen, weiter bestehen. Denn für die Seele gibt es weder Geburt noch gibt es Tod. Er überzeugte dann Arjuna, es ist sehr wichtig, schön zu lesen, davon, dass er ohne anzuhaften an die Ergebnisse seine Pflicht tun sollte, die in diesem Fall so aussah, die Welt von einem Unrecht zu befreien. Ihr könnt euch leicht vorstellen, dass die Schlacht, die dann entstand, die Schlacht von Kurukshetra, keine gewöhnliche Schlacht war, wie die Auseinandersetzung zwischen den Amerikanern vielleicht und den Irakern. Ich bin jetzt gerade gar nicht so politisch auf dem Stand, weil ich wieder in Indien war, was wieder als neueste Schlachtfelden hier läuft. Es war eine andere Art von Schlacht. Das Schlachtfeld wurde zu einem Befreiungsfeld. Prabhupada spricht darüber im oder im Srimad Bhagavatam wird darüber gesprochen, dass alle, die Krishna auf dem Feld sahen, befreit wurden, ob sie Feinde, als Feinde Krishna gegenübergetreten sind oder als Freunde. Wenn sie sahen, wie, ich weiß nicht, ob ihr ohne Lesebrille sehen könnt, aber wie Krishna so auf dem Schlachtwagen von Arjuna war, wenn sie die wunderschöne Form Krishnas sahen, wurden sie von allen materiellen Illusionen befreit und gingen in ihre erreichten Moksha oder die Befreiung. Gut, ich möchte die Bhagavad Gita jetzt ganz kurz aus dem, sagen wir mal, diesem historischen Kontext herausnehmen und ein bisschen inhaltlich betrachten. In der Bhagavad Gita werden 5 Themen behandelt. Ishvara, das ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Jiva, das sind wir alle, die Lebewesen. Prakriti, das ist die materielle Energie, die uns unseren Körper gegeben hat. Kala, die Zeit, die alles bewegt. Und schließlich Karma, die Tätigkeiten. Das sind 5 Themen der Bhagavad Gita. Das klingt jetzt ein bisschen akademisch, aber ich wollte es nur gesagt haben. Die Bhagavad Gita nun ist in der Lage, einen Menschen, wenn man die Gita regelmäßig rezitiert und hört, genauso wie Arjuna, der transformiert wurde, kann man also durch das Hören der Bhagavad Gita auch heute noch transformiert werden. Denn in den Unterweisungen der Bhagavad Gita ist eine ganz bestimmte spirituelle Kraft, von der Arjuna später spricht. Seht mal, als Krishna den Planeten Erde verließ, trat Kali in die Welt. Kali ist sozusagen die Personifizierung dieses Zeitalters. Wir befinden uns im Kali-Yuga, in dem Zeitalter des Kali. Kali ist eine sehr böse, sagen wir mal, eine schlechte Persönlichkeit, die dafür sorgt, dass also Fleisch essen natürlich wird, Prostitution, Drogen und diese ganzen materiellen Erscheinungen. So, kurz bevor Krishna den Planeten verließ und damit den Platz freiräumte für Kali, für Kalis Herrschaft, hat Arjuna Krishna aufsuchen wollen. Und als er in Dwaraka, Krishnas Hauptstadt, eintraf, hatte er eben gehört, dass Krishna den Planeten jetzt verlassen hatte. Auf seiner Rückreise wollte er die Königin von Krishna nach Hastinapur bringen, der Stadt, in der sich sein Bruder Yudhishthira und er aufhielt. Aber auf dem Wege wurden sie von einer Räuberbande überfallen. Und Arjuna, der ganze Heere auslöschen konnte mit seinen Pfeilregen, konnte nichts ausrichten gegen diese Räuberbande. Denn Krishna hatte auch die Kraft, die er Arjuna gegeben hatte, zurückgenommen und mit sich in die spirituelle Welt genommen. So, er kam dann völlig geschlagen und wirklich, man würde im Deutsch das Wort sagen, kaputt, in Hastinapur an und erzählte seinem Bruder, Krishna hat den Planeten verlassen und das Kali Yuga ist eingetreten. Räuber sind unglaublich machtvoll geworden und die schlechten Einflüsse sind sehr stark. Und dann erzählte er eben einen Vers, den ich euch vorlesen möchte. Deshakalata yuktani rittapopashamanicha haranti smaratas chitam govinda bihitani me. Er sagte, jetzt fühle ich mich zu den Belehrungen hingezogen, die mir die Persönlichkeit Gottes Govinda erteilte. Nicht die Bhagavad Gita. Denn sie sind mit Weisungen durchtränkt, die geeignet sind, das brennende Herz eines jeden in allen Umständen von Raum und Zeit zu erleichtern. Also, Arjuna meditierte über die Lehren der Bhagavad Gita, und durch diese, dadurch, dass er darüber meditierte, wurden nach und nach all die Verzweiflung, die Besitz in seinem Herzen genommen, von seinem Herzen genommen hatten, weggebracht. Während sich Arjuna in die Anweisung des Herrn versenkte, die ihm in großer Vertrautheit und Freundschaft mitgeteilt worden waren, und an seine Lotusfüße dachte, wurde sein Geist beruhigt und von aller materiellen Verunreinigung befreit. Die Bhagavad Gita hat diese unglaubliche Kraft, dass nämlich jemand, der die sich in die Lehren versenkt, am besten täglich, plötzlich erfährt, wie sein Geist sich beruhigt und materielle Verunreinigungen und vielleicht Not oder Verzweiflung aus seinem Geist einfach herausgehen. Die Bhagavad Gita ist sozusagen wie eine Sonne, die auf einen, sagen wir mal, eine Wasserpfütze strahlt und dann das Wasser zum Verdunsten bringt. So kann auch das ganze Wasser der Weltlichkeit, was sich immer in unserem Geist und in unserem Gemüt ansammelt, durch das aufrichtige Hören der Bhagavad Gita zum Verdunsten gebracht werden und verschwinden. Das ist die Kraft der Gita. Ich möchte euch aus einem Werk, was die Gita begleitet, die Gita Mahatmya, gerne eine kleine Geschichte erzählen, wo das erläutert wird. Die Geschichte handelt zunächst einmal von dem Sadhu, dem weisen Bharata, der auf einer Wanderreise war. Er war ein Wandermönch, so wie Keshava mich vorgestellt hatte. Also er war ein richtiger Wandermönch, er wanderte da, fühlte sich dann ein bisschen müde und legte sich hin, indem er die Wurzeln eines Baumes als Kopfkissen benutzte und seine Füße auf einen Zwillingsbaum, der in der Nähe war, legte auf die Wurzeln und dann rastete er. Plötzlich hörte er ein Knacken in den Bäumen, beide Bäume fielen um und zwei wunderschöne, fast feenartige Mädchen kamen aus den Bäumen heraus. Stellt euch das mal vor, ihr würdet auf einem Spaziergang durch den Kölner Forst euch ein bisschen rasten auf einen Baum. Also mir passiert das oft, ich lege mich oft in der Natur hin. Und die Bäume würden sich plötzlich transformieren und zwei wunderschöne Feen würden heraus. Ihr würdet sagen, hallo. Nicht? Also es würde etwas sein, was nicht jeden Tag passiert im Leben. Das fragte auch, wer seid ihr? Und wie kommt ihr? Und habe ich falsch gerastet, oder? Und die beiden Mädchen sagten mit Tränen in den Augen, Bharata, du weißt es nicht, aber du bist ein Teil eines ganz, ganz verstrickten Planes. Wir waren in unserem Vorleben zwei Tänzerinnen am Hofe des Indras. Und wir waren sehr eingebildet auf unsere körperliche Schönheit. Eines Tages gingen wir in dieser Nähe spazieren und sahen dort unten am Fluss einen Yogi, der sich seinen Yoga-Übungen gewidmet hatte. Wir dachten uns, wir wollen mal sehen, wie echt es ihm ist. Wenn er unsere weibliche Schönheit sieht, wird er in Verlegenheit geraten, was seine Meditation betrifft. Haha. Und so begaben wir uns vor ihm und tanzten, wobei uns doch so gelegentlich manchmal das Gewand ein bisschen absichtlich verrutschte. Wir dachten, der Yogi würde jetzt gierig auf uns starren. Aber der Yogi starrte zornig auf uns und sagte, ihr eitlen, dummen Mädels, glaubt ihr, dass ihr mit diesen körperlichen Vorteilen ein Yogi beeindrucken könnt. Ihr seid so eitel und so im körperlichen Bewusstsein vertieft, dass ihr lernen müsst, ihr werdet für ein Leben zwei Zwillingsbäume werden und nackt in der Gegend stehen. Mal sehen, wie es euch gefällt, eure körperlichen Reize als Bäume zur Schau zu stellen. Und danach seid ihr wahrscheinlich geheilt. Wir weinten und sagten, ach, mein lieber Yogi, wir sind ein bisschen oberflächlich gestrickt. Ach, es war einfach nur so. Man will ja sehen, wenn man nach der Pubertät ist, wie man nun wirkt auf andere. Kannst du den Fluch nicht ein bisschen abschwächen? Daraufhin sagte der Yogi, dass ihr lernen müsst, ist unvermeidbar. Aber ich werde euch auch segnen. Nach 50 Jahren Baumdasein wird der weise Bharata, der täglich das 10. Kapitel der Bhagavad Gita chantet, kommen und er wird sein gesegnetes Haupt auf und seine gesegneten Füße auf eure Wurzeln legen. Dann werdet ihr durch diesen Weisen, der durch das Rezitieren der Gita herzlich willkommen. Wir haben noch viel Platz. Also sagen wir relativ viel Platz. Herzlich willkommen. Dann wirst du durch den Kontakt mit dem Yogi, der die Bhagavad Gita regelmäßig rezitiert, ihr werdet transformiert werden. Daraufhin nahmen diese beiden himmlischen Mädchen menschliche Formen an und zogen nach Benares, wo sie das Leben von zwei Brahmanentöchtern führten. Ein Brahmane adoptierte sie und sie rezitierten regelmäßig die Bhagavad Gita. Später kam der weise Bharata einmal in Benares vorbei und er hörte aus einem Innenhof die beiden glockenhellen Stimmen dieser Brahmanentöchter, die das 10. Kapitel der Bhagavad Gita rezitierten. Und als er zu ihnen kam, sagte die beiden Mädchen, vielen Dank. Wir haben gehört von einem Seher, dass dies die letzte Geburt für uns ist, denn wir chanten das 10. Kapitel der Bhagavad Gita täglich. Die Gita Mahatmya, das ist ein kleines Begleitbuch, ich habe es hier unter der Berge, danke, ihr seht ja alles. Das ist ein kleiner Ausschnitt vom Padma Purana, beschreibt viele solcher Vorfälle, wo also Menschen in Kontakt kommen mit der Bhagavad Gita, auch indirekt in Kontakt kommen, indem sie mit Devotees, Geweihten Kontakt aufnehmen, die Bhagavad Gita regelmäßig in ihrem Herzen tragen und chanten und eine wirklich wundersame und wunderbare Transformation erfahren. Der weise Shankaracharya, ich glaube, Herr Dr. Chopra wird sich freuen, dass ich heute von ihm das Gita Mahatmya rezitiere. Wir sind nämlich in einer Diskussion über viele Jahre und Dr. Chopra hat mich immer ermahnt, Shankaracharya sehr ernst zu nehmen und nicht etwa so beiseite zu schieben und sagen, er ist kein Vaishnava und deswegen wollen wir nichts mit ihm zu tun. Also heute werde ich Herrn Dr. Chopra Freude bereiten im Herzen und von Shankaracharya etwas vorlesen. Shankaracharya hat ein ganz, ganz bekanntes Gedicht geschrieben über die Bhagavad Gita, das ich euch gerne in Auszügen vortragen möchte. Gita Shastramidam Punyam Yat Patet Payata Puman Vishnu Padam Avapnoti Baya Shoka Vajajita. Gita Dhyan Dhyana Shilasya Pranayama Pranasya Cha Naiva Shanti Papani Purva Janma Kritani Cha. Die Übersetzung. Jemand, der mit einem ruhigen Geist, mit Hingabe im Herzen die Bhagavad Gita rezitiert, wird Tugend entwickeln. Er wird das Königreich Gottes erlangen, den Wohnort von Lord Vishnu, und er wird frei werden von Ängsten und von Lamentation. Wenn man die Bhagavad Gita sehr aufrichtig liest und mit Ernsthaftigkeit, werden durch die Gnade des Herrn die Reaktion auf vergangene Missetaten keinerlei Wirksamkeit mehr haben. Und dann einen ganz bekannten Schloka, Schloka 8. Savopana Dishogavo Dokta Gopalanandana Gopalanandana, sehr schön. Partovatsa Sudhir Bhakta Duktam Gitam Ritam Mahat. Alle Upanishaden sind wie eine Kuh. Die Bhagavad Gita gilt als Gita-Upanishad. Und der Melker der Kuh ist Sri Krishna, der Sohn Nandas. Arjuna ist das Kalb und der wunderbare Nektar der Bhagavad Gita ist die Milch. Nochmal das Bild. Hier steht eine Kuh, die von Krishna gemelkt wird, damit Arjuna sie trinken kann. Was da rauskommt aus dem Euter der Kuh, ist der Nektar der Gita. Und die glücksverheißenden Devotees, das seid ihr alle, die einen feinen theistischen Intellekt besitzen, sind die Trinker und Genießer dieser Milch. Statt diese Alkoholladen und Trinkladen sollten wir einfach Gita-Laden aufmachen, wo man regelmäßig den Nektar der Bhagavad Gita trinken kann. All die Trinker vom Ruhrgebiet sollten einfach den Nektar der Bhagavad Gita trinken und so frei zu werden von, also frei ertrunken erstmal werden von Liebe zu Gott und dann frei zu werden von ihrem schlechten Karma. Yes, das sind ein paar Schlokas, die Shankaracharya verfasst hat, um die Bhagavad Gita zu lobpreisen. Wenn wir heilige Schriften lesen und studieren, sollten wir nach dem Padma Purana eine richtige Gesinnung annehmen, sodass die Schrift in uns wirken kann. Es gibt vier Arten von Zuhörern, die spirituelles Wissen nutzen können. Der Chataka-Zuhörer, der Schwan-Zuhörer, der Papageien-Zuhörer und der Fisch-Zuhörer. Was sind das? Ist damit gemeint? Der Chataka-Vogel ist ein Vogel, der die Angewohnheit hat, nur Wasser direkt aus der Wolke zu trinken. Er wird nicht Wasser trinken, das die Erde berührt hat. Besonders zur Regenzeit sieht man die Chataka-Vögel. Selbst dann, wenn es donnert und blitzt in der Wolke, nach oben fliegen und dann in der Wolke sich mit dem Regenwasser, vom Regenwasser bedienen. So ist auch ein Chataka-Zuhörer jemand, der nur den Wunsch hat, transzendentale Themen zu hören. Themen, die über der Erde sind. Er wird niemals sich mit weltlichen Themen auseinandersetzen. Die zweite Art des Zuhörers ist ein bisschen einfacher. Das ist der Schwan-Zuhörer. Was kann der Schwan? Der Schwan kann aus einer Mischung von Wasser und Milch nur das Wasser, nur die Milch herausziehen. So kann auch ein Schwan-Zuhörer aus einer Mischung von weltlichen und spirituellen Themen immer das Spirituelle erkennen und herausziehen. Ich denke, das ist etwas, was besonders relevant ist für die meisten von uns, die beschäftigt sind in der Welt und einer Arbeit nachgehen und vielleicht Zeitung lesen oder sich studierend. Ich weiß, du studierst Sozialpädagogik, mit Wort. Da muss man manchmal lernen, innerhalb dieser weltlichen Themen tatsächlich Krishna zu erkennen. Wie ein Schwan, der aus einer Mischung von Wasser und Milch eben die köstliche Milch herauszieht, sollte der Schwan-Zuhörer in allem Krishna erkennen und Krishna heraustun. Ich will noch den Fisch-Zuhörer erklären und dann kommen wir auch, dann lassen wir das mit den verschiedenen Zuhörern. Der Fisch blinzelt nicht. Der Fisch schaut ganz intensiv. So ist der Fischzuhörer einer, der intensiv, ohne abzuweichen, den Sprecher der Bhagavad Gita anschaut und nicht abgelenkt wird. Wenn man spirituelles Wissen studiert oder spirituelles Leben studiert, ist diese Haltung sehr von Vorteil. Man muss sich einfach lernen, Ekeha Manasa, den Geist wie ein Lichtstrahl, auf das Thema zu richten und in das Thema danach einzugehen. Die besten Zuhörer werden beschrieben in Padma Purana als solche, die ihre Ehrerbietung machen, wenn sie in den Tempel kommen, das sind viele von euch, die begierig sind, über Krishna zu hören und weltliche Themen beiseite lassen, wie trockenes Stroh, die zuhören mit gefalteten Händen, die Vertrauen in den Herrn haben, und die eine Anhaftung haben, Fragen zu stellen. Solche Zuhörer werden zu guten Freunden der Devotees, der Geweihten des Herrn und auch des Herrn selber. Also ich habe das jetzt ein bisschen aus der Tradition so für euch präsentiert, so wird das da gesagt. Manchmal geht es uns so, wenn wir mit spirituellem Wissen in Kontakt kommen und es hören, dann ist es entweder für uns neu, oder, wie es bei den Alteingesessenen der Fall ist, wir denken, wir haben schon so oft gehört und wir werden nicht berührt im Herzen dadurch. Es ist oft so, dass wenn wir uns den Heiligen Schriften zuwenden, uns eine Art Trockenheit überkommt, die es verhindert, dass wir Geschmack finden an den Themen. Und diese Art, sagen wir mal, dieses spirituelle Desinteresse oder diese trübe Mentalität, die sich unser bemächtigt hat, hindert uns dann daran, dass wir tatsächlich das spirituelle Wissen aufnehmen und uns von dem Wissen transformieren lassen. Wenn immer wir merken, dass wir am spirituellen Wissen oder spirituellen Leben schlechthin überhaupt keinen Geschmack finden, ist es sehr wichtig, dass man eine kleine Therapie macht. Man sollte sich in die Gemeinschaft von Devotees begeben, die mit großem Geschmack den heiligen Namen chanten und über Krishna hören und sprechen. Und wir sollten zu den Devotees gehen und sagen, es tut mir leid, mein Herz ist trocken wie eine Wüste im Augenblick. Das spirituelle Thema will nicht darin Wurzeln schlagen. Bitte helf mir, indem du mir ein bisschen Geschmack vermittelst. Dann werden die Devotees mit uns sprechen und werden uns helfen, einen spirituellen Zugang zu bekommen. Wir Menschen sind Wanderer zwischen Schatten und Licht. Das habe ich auch in meiner Eifer so ausgedrückt. Wir haben zwei Seiten in uns. Eine spirituelle Seite und leider auch eine materielle Seite. Und wir müssen es lernen, irgendwie die spirituelle Seite zu fördern, so dass sie stärker und stärker wird. Ich habe bei mir im Karu, wo ich wohne, im Wald, einen Kachelofen, einen tollen Kachelofen. Also ich kann nur jedem diesen Kachelofen wünschen. Das ist ein richtiger finnischer, super heißer Kachelofen. Und da merkt man, wenn man ein Feuer anzündet, immer wieder, dass besonders wenn man frisch damit anfängt, wenn man lange nicht da war, dass sich eine Art Kampf ergibt. Wird der rauchige Anteil des Feuers überhand nehmen oder der feurige Teil des Feuers? Beides ist da. Besonders wenn man das Feuer anfacht, gibt es so viel Rauch. Ich bin schon oft, weil ich nicht besonders geschickt bin, richtig ausgeräuchert worden von diesem tollen finnischen superheißen Ofen. Nicht? Das wird so, wenn man das falsch anfasst, dann wird so viel, kommt so viel Rauch dadurch, das strömt, also selbst wenn man den Kachelofen zumacht, strömt das aus den Ohren des Kachelofens heraus. Raucht und dann, also dann hat man meistens, also wenn man nicht schnell rausgeht, dann liegt man bald ohnmächtig am Boden vor lauter Rauch. So ist es im spirituellen Leben ähnlich. Wir müssen sehen, dass wir unsere Spiritualität richtig entfachen und dass die weltlichen Anhaftungen, die wir ja auch noch haben, und diese weltlichen Dinge nicht überhand nehmen von uns. Das ist sehr, sehr wichtig. Das muss unter kundiger Führung gemacht werden. Also es gibt richtig, wenn dann mein Nachbar kommt, Vajrendra Kumar, und lächelt und sagt, schon wieder, du hast dich schon wieder ausgeräuchert, stimmt's? Ja, sage ich dann mit Tränen auf, kannst du mir helfen, den blöden finnischen superheißen Kachelofen in Betrieb zu nehmen? Und er sagt, es gibt eine Wissenschaft dazu und erklärt mir das dann schrittweise, was man machen muss. So ist es auch im Krishna-Bewusstsein. Es ist wichtig, dass man nicht von seinen materiellen Eigenschaften erdrückt und überwältigt wird, sondern man muss sehen, wie man das spirituelle Feuer ankriegt. Ein guter Weg ist dabei die regelmäßige Rezitation der Bhagavad Gita. Dass man anfängt, in Sanskrit die Verse zu chanten und dann über die Verse meditiert. Und ich möchte das heute mit euch einmal machen. Ich möchte genau wie der weise Bharata, der ein Experte im 10. Kapitel der Gita war, mit euch diese tollen Nektarverse rezitieren. Bitte wiederholt einmal mit mir nach, ihr werdet sofort eine spirituelle Freude im Herzen erfahren. Aham Sarvasya Prabhavo Mataha Sarvam Pravartate Iti Matva Bhajante Mam Buddha Bhava Samanvita. Genau. Also noch nicht ganz, aber in der Richtung. Hier ist die Übersetzung ins Deutsche. Ich bin der Ursprung, also Krishna sagt das, ich bin der Ursprung aller spirituellen und materiellen Welten. Toll. Alles geht von mir aus. Die Weisen, die dies vollkommen verstanden haben, beschäftigen sich in meinem hingebungsvollen Dienst und verehren mich von ganzem Herzen. Der nächste Text. Matschita, Matgata, Prana, Bodhayanta, Parasparam, Katayantash, Cha, Ma, Nityam, Tushyanti, Cha, Ramanti, Cha. Die Gedanken meiner Reingeweihten weilen in mir. Ihr Leben ist völlig meinem Dienst ergeben und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, indem sie sich ständig gegenseitig erleuchten und über mich sprechen. Jetzt kommt zum Schluss zwei Texte, die so ein bisschen den Offenbarungscharakter der Gita wiedergeben. Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam tadami buddhi Yogantam Yenamam Upayantite. Denjenigen, die mir ständig ergeben sind und mir mit Liebe dienen, gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. Der letzte Text, den ich jetzt einmal alleine vortragen werde, drückt etwas Ähnliches aus, noch ein bisschen klarer. Te sham eva nukampata ahang ajana dyam tamah nashayam yatma bhavosto jnana dipena basvata. Um ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens die aus Unwissenheit geborene Finsternis. In dem Werk Chaitanya Charitamrita wird ein Beispiel davon gegeben, wie Krishna im Herzen aktiv wird und zu Erkenntnissen und sogar Erleuchtung ermächtigt. Und zwar wird das Beispiel von einem Brahmana in Sri Rangam gegeben. Dieser Brahmana saß im Innenhof des Tempels und versuchte, die Bhagavad Gita zu chanten. Da aber des Lesens eigentlich unkundig war, er konnte nicht richtig lesen, kam dann nur so ein Gestammel hervor. Und so. Nicht? Und die Leute, auch viele Schriftgelehrte, standen um ihn herum und lachten ihn so richtig aus. Der Brahmana chantete aber jeden Tag auf diese mühsame Art und Weise die Bhagavad Gita durch und scherte sich nicht um das Gelächter der Umstehenden. Und eines Tages kam Sri Chaitanya Mahaprabhu vorbei und sah ihn und betrachtete ihn mit großer Aufmerksamkeit und sagte am Ende von der Rezitation: Brahmana, du kannst nicht lesen, aber du liest. Ja, sagte der Brahmana, ich habe die Anweisung von meinem spirituellen Meister bekommen, jeden Tag die Bhagavad Gita zu lesen, und ich versuche es. Hare Krishna. Daraufhin sagte der Chaitanya Mahaprabhu, aber ich sehe, obwohl du nicht richtig lesen kannst, Tränen der Ekstase in deinen Augen. Was geht in dir vor? Und der Brahmana gab eine Antwort, die, glaube ich, sehr wichtig sind für die westlichen Leser der Bhagavad Gita, die sich Mühe geben, richtig zu rezitieren und das alles richtig zu verstehen und aber vielleicht noch ein bisschen westlichen Verständnisballast mit sich tragen. Der Brahmana sprach vom Offenbarungscharakter der Gita. Er sagte, ich weiß nicht, ich fange an, nur die Bhagavad Gita zu versuchen, zu verstehen und zu lesen. Und plötzlich sehe ich ein Bild in meinem Herzen. Ich sehe Krishna, der als der Freund Arjunas den Wagen des Arjunas lenkt in ein Schlachtgetümmel hinein. Und ich sehe Krishna, wie er den Wagen schließlich aus dem Schlachtgetümmel herausführt. Krishna wird der Wagenlenker seines Freundes. Gott wird zum Diener seines Geweihten. Das erfüllt mich mit Ekstase. Und deswegen muss ich weinen. Das geht in mir vor. Chaitanya Mahaprabhu umarmte daraufhin den Gita und sagte, den Brahmana und sagte, du bist der wahre Leser der Bhagavad Gita. Und ich möchte euch gerne diesen Punkt noch so mitgeben. Wenn wir die Gita oder überhaupt das Krishna-Bewusstsein einen Kontakt damit haben, wenn wir mit der Bhagavad Gita oder überhaupt mit dem Krishna-Bewusstsein Kontakt haben, geschieht etwas viel Erhabeneres als einfach nur das Aufnehmen von Informationen und das Umsetzen von Informationen in eine Praxis oder in eine Reaktion. Entweder man nimmt es an oder man lehnt diese Information ab. Spirituelles Leben findet auf einer ganz anderen Ebene als unser verstandesmäßiges Kalkül statt. Es ist einfach eine Transformation, die im Herzen anfängt zu arbeiten und die einen verbindet mit einer spirituellen Ebene. Das ist etwas, was ich immer wieder auf meinen Indienreisen erfahre. Ich habe mehr und mehr Kontakt mit indischen Spiritualisten und spirituellen Menschen und habe immer wieder erlebt, wie sie zu anfänglich ein bisschen skeptisch sind. Sind das jetzt so Touristen-Spiritualisten, sag ich mal dazu. Ich gebe zu, dass das ein bisschen eine böse Formulierung ist. Ich meine damit so die oberflächliche Auseinandersetzung, die ja sicherlich, also selbst Madonna chantet ja schon Mantren. Ich weiß nicht, ob ihr Lebenswandel schon transformiert ist, aber viel bestimmt wird das irgendwie wirken. Die indischen, besonders Sadhus, schauen dann schon sehr genau, ob das jetzt einfach nur eine äußere Sache ist, dass man sich also anders ankleidet und so weiter und das so modemäßig macht. Aber wenn sie dann sich auseinandersetzen mit den Devotees Krishnas und merken, denen ist das total ernst, dann werden die total begeistert. Das erfahre ich immer wieder und fragen sich, wie ist es möglich? Und wenn man ihnen sagt, wir sind so wie wir sind, nicht unbedingt total talentiert für echtes spirituelles Leben, aber es kommt gar nicht auf die eigene Qualifikation drauf an. Es kommt drauf an, was Krishna im Herzen macht. Dann sind die sehr beeindruckt dadurch. Und das ist das Beeindruckende am der echten spirituellen Praxis, dass plötzlich nicht mehr deine eigenen Talente und deine eigenen Fähigkeiten das sind, was wirkt, sondern dass eine spirituelle Kraft oder eine spirituelle Energie dein Herz nimmt und transformiert. Und wenn man das bei sich erfährt, wird man sehr glücklich und sehr dankbar eigentlich auch und man kann sehen, dass durch diese göttliche Kraft eben alles sehr, sehr einfach wird, weil man nicht mehr auf der Ebene der begrenzten Fähigkeiten stehen bleibt, sondern man sagt dazu Avesh, ermächtigt wird von einer Kraft, die mit einem etwas macht, einer guten Kraft, einer göttlichen Kraft. Yes. Heute feiern wir Gita Jayanti. Ich möchte alle... Wir feiern es nicht so groß, weil wir haben ein Sonntagsfest und einen ziemlich abgesteckten Rahmen. Wir werden jetzt die Artig machen und dann wollen wir euch alle so intensiv und zuneigungsvoll beköstigen, dass ihr nur lachend die Treppe runterkommt. Lachend vor Freude, dass ihr endlich mal richtig gegessen habt. Also wir bleiben in diesem Rahmen. Ich möchte aber trotzdem auf diesen tollen Tisch hier hinweisen. Das ist ja mit einer treppenförmigen Dekoration gemacht worden. Ihr könnt heute die Bhagavad Gita erstehen und sie als Geschenk weitergeben. Ich möchte auch noch sehen, gibt es, Christoph, hast du schon eine Bhagavad Gita? Dann werde ich dir heute eine schenken. Ja, weil das ist reiner Eigennutzen. Das heißt, wenn man die Bhagavad Gita am Gita Jayanti verschenkt, also ich kann mir eine leisten zu verschenken, mehr nicht, dann wird man ein Beigesellter Vishnus im spirituellen Königreich Gottes. Also es ist gar nicht sehr, sehr löblich, was ich heute, mein Geschenk heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann leider nur eine Gita verschenken. Ich würde gerne den ganzen Turm hier verschenken, aber ich bin im Augenblick von Armut gesegnet. Eine besondere Erfahrung für den Sohn des Direktors der Deutschen Bundesbahn, aber das ist sehr schön, es macht einen demütig. Also eine kann ich gerade noch. Gut, und die anderen, bitte steht euch die, wir haben den Alex, das ist der hier mit der tollen Mütze, der ist denn da und da könnt ihr euch zum Super Sonder Gita Jayanti Preis und so weiter. Gut, ich möchte dann hier zu einem Ende kommen. Wir haben jetzt die Aratik. Wie bitte? Oder können wir sogar, wenn das Prasadam spät ist, die Dias vorziehen? Weil ich weiß, dass viele Gäste die immer die Dias sehen wollen. Wir haben also eine Programmänderung. Wir kochen heute so ein ausgiebiges Sonntagsfest mit so vielen Spezialitäten, dass wir also ein bisschen spät noch dran sind. Wir werden also jetzt die Aratik-Zeremonie kurz für 15 Minuten machen und im Anschluss dann den Dia-Vortrag über die Reise zum Berge Kailash machen. Ja. Ja. Oh ja. Kann man ja auslegen.
Nee, nicht auslegen, sondern vielleicht unterschreiben, mir wiedergeben.
Oh ja. Ach, so ist das.
Das ist einfach zuverlässiger.
Gut.
Als jemand die Karte in die Hand zu drücken. Ich kann dir mal kurz zeigen. Ich habe eine hier.
Hast du auch.
Ich habe auch Stifte dabei.
Wir können es so machen. Ich zeige die Dias. Also, ich will es nochmal wiederholen. Es geht darum. Die chinesische Regierung will ja die Tibeter immer ein bisschen, also ordentlich demütigen und wollen da so eine Straße rumbauen und durch dieses Naturheiligtum und wäre da, oh toll, oh toll, oh toll, wie richtig schön gemacht. Rettet den Kailash, Tibets heiligsten Berg. Und wer das verhindern möchte, kann also nachher diese Karte unterstreichen, also ich unterschreiben und dann dir zurückgeben. Ja. Das können wir im Anschluss an den Kailash machen, dann sehen die
Ich sehe so aus. Und ja. Ich kann nämlich nicht bis ganz zum Ende bleiben heute, weil ich muss nochmal genau deswegen heute woanders hin.
Ja.
Würde ich
gerne viel länger. Dann gib mir doch die Karten.
Ja,
also du kannst die nicht in Empfang nehmen. Dann muss das jetzt unterschrieben werden.
Heute und dann
mit würde ich sagen.
Ihn, weil er
ja, ich würde sagen, ich zeige die Dias und dann ist eine natürliche Pause und dann,
super.
Dann setzt sich jeder hin, der das will, und unterschreibt das.
Dann halt die doch einfach schon mal fest.
Ja, super, also finde ich toll. Ich habe das aber geahnt, als ich da war, dass die Chinesen da auch ran wollen. Ja, oh Krishna.
Ja, vielen Dank.
Ja, und das ist selbstverständlich. Gut. Also, dann würde ich jetzt sagen, kommt unser Aratik, dann der Dia-Vortrag. Nein? Gleich der Dia-Vortrag. Gut. Und nach dem Dia-Vortrag machen wir die Kartenaktion. Der Dalai Lama sagt, sie haben uns die Stille geraubt. Hare Krishna. Hare Bol, also wirklich. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir eine kurze Pause von 10 Minuten.